Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Juni 1993.
Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Tagesinfo hier auf Radio Dreieckland 102,3 Megahertz. Wie jeden Werktag von 18 bis 19 Uhr könnt ihr hier um diese Uhrzeit Nachrichten vernehmen aus Freiburg, aus der Umgebung, aus der PRD und natürlich weltweit. Ja, auch heute haben wir einige hoffentlich interessante Beiträge vorbereitet. Zu Beginn ein Beitrag über den Paragraph 218. Am 16. Juni, also am kommenden Mittwoch, müssen Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch in den meisten Fällen selbst bezahlen. Als Ausweg aus der Misere des Abtreibungsurteils wird die Gründung eines Abtreibungsfonds und die Lizenzierung der Abtreibungspille RU 486 propagiert. Beides keine Lösungen, meinen Ulrike und Angela von der Freiburger 218-Gruppe, die heute Gast im Studio waren.
Der zweite Beitrag wird sich mit den morgen stattfindenden Uniwahlen auseinandersetzen. Dort werden die sogenannten Selbstverwaltungsgremien gewählt. Man lasse sich aber nicht täuschen. Selbstverwaltung heißt Selbstverwaltung der Professoren, die in allen Gremien die Mehrheit haben. Die Mehrheit hat also da nur wenig zu sagen, also die Studierenden. Wir haben auf der Mensawiese haben Studentinnen und Studenten gefragt, wie sie das finden, und auch ein Interview mit der UASTA-Vorsitzenden geführt.
Ja, es folgen dann drei Beiträge, die sich schwerpunktmäßig mit Faschismus, Antifaschismus, Antirassismus beschäftigen. Zunächst folgt ein längerer Beitrag über das sogenannte nationale Telefon. Während täglich Brandanschläge auf ausländische Menschen geschehen, schreitet die Organisierung der militanten Faschisten jener BRD zügig und ungestört auch von der Polizei voran. Eine zentrale Rolle spielt dabei das nationale Infotelefon in Mainz, das von dem Faschisten Stefan Kumik betrieben wird. Um dieses Telefon und um einige andere faschistische Medien wird es in diesem Beitrag gehen.
Die beiden nächsten Beiträge widmen sich dem Widerstand, insbesondere dem Widerstand der Jugend. Die eine Initiative heißt Stopp Rassismus und kommt aus Niedersachsen und wird auf dem selbstorganisierten, umweltfreundlichen Festival Auftakt in Magdeburg insbesondere in Erscheinung treten. Was da alles dahinter steckt, das bringen wir auch in Kürze.
Zum Weiteren geht es um die Jugend-Antirassismus-Tage bzw. das Jugend-Antirassismus-Festival in Freiburg. Die Lichterketten haben sich schon lange vor Solingen blamiert und die Heuchelei der Politiker, die gegen Ausländerfeindlichkeit und Gewalt anschwafeln, befindet sich auf dem Höhepunkt. Dagegen werden Schülerinnen und Schüler und andere Jugendliche hier aus Freiburg für den 18. bis zum 20.06. auf dem Seeparkgelände die ersten landesweiten Jugend-Antirassismus-Tage veranstalten. Hierzu führten wir ein Gespräch mit einem Mitorganisator.
Soweit die Themen in den 60 Minuten hier im Info. Zu Anfang aber erst noch eine Kurzmeldung nach dem kurzen Trenner.
Der Kampf um den Narmada-Staudamm spitzt sich zu. Mehta Pakta seit einer Woche im Hungerstreik. Regierung von Maharashtra will einlenken. Mehta Pakta, die international bekannte Symbolfigur gegen den geplanten Großstaudamm an der Narmada, befindet sich heute seit einer Woche im Hungerstreik. Aus Protest gegen den Staudammbau und die Polizeiaktionen. 700 Polizisten hatten das 200 Einwohner zählende Dorf Manibeli Ende Mai umstellt, Häuser abgerissen, Bäume gefällt und etwa 50 Personen wahllos verhaftet. Frau Pakta
will ihren Hungerstreik fortsetzen, bis die indische Zentralregierung eine generelle Überprüfung des Projektes zusichert. Sollte dies nicht geschehen, werden die Bewohner ihrer zerstörten Häuser immer wieder aufbauen, egal wie oft die Polizei sie zerstört. Wir werden nicht umsiedeln, selbst wenn wir während des Monsuns ertrinken müssten, erklärte Frau Paktar. Sie bittet insbesondere die internationale Öffentlichkeit um Unterstützung. In einem Gespräch zwischen Regierungsvertretern des Bundesstaates Maharashtra und Vertretern der Bewegung zur Rettung der Narmada am Donnerstagabend erklärte der Premierminister, dass er sich bei der indischen Zentralregierung für die Forderung nach einer generellen Überprüfung des Projektes einsetzen werde. Hurra! Außerdem sicherte er zu, dass alle Polizisten aus Manibelli abgezogen würden und es zu keinen weiteren Verhaftungen mehr komme.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Juni 1993.
Am 16. Juni ist es soweit. Frauen müssen für einen Schwangerschaftsabbruch selbst bezahlen. Zum einen wird als Reaktion darauf in frauenbewegten Kreisen die Gründung einer Frauenkasse, eines sogenannten Abtreibungsfonds, als Ausweg daraus diskutiert. Zum anderen wird die Abtreibungspille RU 486 wieder in die Diskussion gebracht. Über beide Themen wollen wir jetzt mit Frauen aus der Freiburger 218-Gruppe sprechen. Zu uns ins Studio sind jetzt die Angela und die Ulrike gekommen. Fangen wir mal an mit dem Abtreibungsfonds. Also bis übermorgen sollen 50.000 Mark zusammenkommen, um damit die ersten mittellosen Frauen helfen zu können. Was haltet ihr denn jetzt erstmal von dieser Idee, eine Frauenkasse einzurichten?
Also zuerst mal, wir haben in der Gruppe noch nicht drüber gesprochen, haben also da noch keinen fertigen Standpunkt. So persönlich, ich würde sagen, ich sehe das sehr ambivalent und zwar denke ich ganz klar aus praktischen Gründen und pragmatischen Erwägungen raus, ist es natürlich sinnvoll, Geld zu sammeln, denn es gibt nun ganz einfach Frauen, die sich einen Abbruch nicht mehr leisten können und für die ist es ganz einfach wichtig, dass sie Geld kriegen, mit dem sie dann einen Abbruch finanzieren können. Auf der anderen Seite finde ich es aber politisch sehr problematisch, sowas zu fordern. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Also zum einen sind es jetzt genau die Frauen und Politiker, die bisher dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts teilweise als Erfolg oder zumindest als halben Sieg hingestellt haben. Also weil sie eben ihre Fristenregelung gerettet haben, die jetzt so eine Frauenkasse fordern. Und auf der anderen Seite finde ich es einfach falsch, sich quasi jetzt sofort geschlagen zu geben und zu sagen, na gut, jetzt müssen wir uns mit der Realität einfach abfinden. Für mich persönlich geht es wirklich immer noch darum zu fordern, dass die Krankenkassenfinanzierung wieder her muss und dass es irgendwie eine andere Möglichkeit geben muss, das so aus der Illegalität in Anführungszeichen wieder rauszuholen.
Ja, das bedeutet ja eigentlich auch, dass so Druck weggenommen wird, wenn sich jetzt so eine Frauenkasse organisiert und damit auch die Forderung nach Streichung des 218 erstmal auch so vom Tisch ist, oder?
Ja, das ist ganz klar und vor allem dann, also so weit will ich gar nicht gehen, sondern ich würde im Moment sagen, ich finde es ganz arg wichtig, dass dieser isolierte Punkt Krankenkassenfinanzierung, dass der wieder rein muss in die Diskussion. Und dass die Politiker und Politikerinnen, die da jetzt gerade eine Frauenkasse fordern, die sehen über diesen Punkt völlig weg, sondern die geben sich da zufrieden und damit geschlagen. Und das finde ich im Moment einfach nicht angebracht.
Kurz nach Bekanntgabe des Urteils des Bundesverfassungsgerichts kam auch gleich wieder die Abtreibungspille RU 486 ins Gespräch. Von der Firma Höchst, die die Lizenz für die BRD hat, wurde jetzt ein großer Druck ausgeübt, dass sie diese Pille doch auf den deutschen Markt rausgeben soll. Es war davon die Rede, dass eine Zwangslizenz eingeführt wird. Wie beurteilt ihr denn jetzt diese Abtreibungspille RU 486?
Ja, wir haben da eine klar ablehnende Haltung gegenüber.
zu dieser Zwangslizenz. Höchst hat gesagt, gegenüber Politikerinnen und gegenüber den Forderungen nach danach, dass es, das Produkt auf den Markt kommt, haben sie gesagt, ja, klärt erstmal die politischen Verhältnisse, weil Höchst ganz klar Angst hat vor Boykottandrohungen und möchte natürlich möglichst einfach und sauber das Produkt auf den Markt bringen. Und bei dem Adjektiv sauber, das taucht ewig auf. In den Medien ist die Pille auch so angepriesen worden. Sauber, einfach, problemlos, frauenfreundlich. Und da sind für uns ganz viele Haken dran, die wir jetzt auch im Einzelnen aufzählen wollen.
Zum einen hat diese Pille wirklich ganz verheerende Nebenwirkungen und es wird in der Presse immer wieder verschwiegen. Das sind zum Beispiel sehr, sehr starke Blutungen, die bei Frauen auftreten können, also bis dahin, dass teilweise Bluttransfusionen notwendig sind. Es sind sehr starke Schmerzen. Bei bis zu 50% oder sogar 70% aller Frauen ist es nötig, noch irgendwelche schmerzlindernden Mittel zu verabreichen. Dann muss gesagt werden, dass diese Pille gar nicht mehr so toll wirkt, wie sie immer wieder dargestellt wird. Es braucht zusätzlich ein zweites Medikament, das sie in 95% aller Fällen wirkt. Und zwar ist dieses zweite Medikament sogenannte Prostaglandine. Das sind wehenauslösende Mittel, die sehr, sehr schmerzhaft sind. Ohne dieses zweite Mittel wirkt die Pille gar nicht.
Sondern zu einem relativ geringen Prozentsatz. Mhm.
Ja, dann kommt noch dazu, dass der Personenkreis, der die Pille anwenden kann, sehr eingeschränkt ist. Also sehr junge Frauen und Frauen über 35, Frauen, die rauchen, Frauen, die zu übergewichtig in Anführungszeichen sind, können die Pille schon mal gleich gar nicht nehmen. Das muss man also auch immer wieder bedenken. Ja, und zum anderen ist das Verfahren für die Pille oder die Einnahme der Pille ziemlich ätzend. Das heißt also, es sind auf jeden Fall 4 Arztbesuche notwendig und es wird in der Presse auch nie dargestellt, dass es also nicht so sein wird, dass die Frau sich hinsetzt daheim, kurz mal ihre Pille nimmt und dann anschließend einen Abbruch oder einen Abgang hat, sondern es sind 4 Arztbesuche mit Pilleneinnahme, mit Untersuchungen vorher, nachher. Dann zusätzlich braucht die Frau nach diesem neuen Gesetz immer noch eine ganz verschärfte Zwangsberatung. Das heißt also, die Frau, die ist ständig am Rennen von einem Termin zum anderen.
Ja, und ein wesentlicher Punkt, warum wir diesen RU 486 ablehnen, ist, dass sie auch nur eine ganz kurze Zeit wirkt. Und zwar, sie wirkt bis zu 7 Wochen nach der letzten Menstruation. Und das heißt, dass es eh relativ wenige Frauen sind, die sie dann überhaupt benutzen könnten.
Ja, nun wird ja jetzt von den fortschrittlichen Frauen in der SPD ja gesagt, dass in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, sehr gute Erfahrungen gemacht worden sind mit dieser Abtreibungspille und dass deswegen doch auch deutsche Frauen in den Genuss dieser Pille kommen sollten. Wie sind denn nach euren Informationen die Erfahrungen in Ländern, in denen diese Pille legal zu kaufen ist?
Wir wissen aus Holland, wo es eine Umfrage in Amsterdam gab, und bei Holland muss man dazu sagen, dass so das Klima um die Abtreibung rum für Frauen relativ entspannt ist. Das heißt also, es gibt keinen großartigen moralischen Druck. Es wird sehr offen in den Medien oder überhaupt in der Öffentlichkeit darüber diskutiert und geredet. Es ist kein so Tabuthema wie hier bei uns. Und in Amsterdam, da haben sich bei dieser Umfrage alle Frauen, die befragt wurden, gegen die Einnahme der Pille entschieden. Und zwar hauptsächlich aus dem Grund raus, dass sie die Unsicherheit von der Pilleneinnahme, bis es dann tatsächlich zur Blutung, das heißt zum Abgang kommt, nicht ertragen wollten und dass sie einfach auch Angst vor den Nebenwirkungen hatten. Während in Frankreich Frauen, die die Pille genommen haben, das nehmen mittlerweile sehr viele da die Pille zum Abbruch, befragt würden, warum sie denn sich für die Pille entschieden hätten. Und da hat ein sehr hoher Prozentsatz geantwortet, ja, sie hätten es auf Anraten ihres Arztes oder ihrer Ärztin getan. Sondern es verstärkt für uns den Verdacht, dass es gar nicht mehr so sehr um die Frauen geht, sondern dass diese Pille für die Ärzteschaft und Ärztinnenschaften recht guten Vorteil bringt. Also das heißt so, sie müssen im Prinzip nicht arg viel machen, sondern die Frau nimmt die Pille und damit sind die für die Ärzte, denke ich, ist es einfacher. Und da ist natürlich ganz klar, dass die das dann auch befürworten.
Auch wieder sauberer. Und die Befürchtung ist halt auch, dass dann die Ärzte und Ärztinnen
sich auch vielleicht weigern werden, wenn es so einfach und so sauber in Anführungsstrichen möglich ist, mechanische Abbrüche zu machen.
Ja, und dann finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt. Es wird immer wieder mit der sogenannten Wahlfreiheit argumentiert. Das heißt also, die Pille müsse es doch geben, damit eine Frau sich dann entscheiden kann, was sie für einen Abbruch gerne hätte. Und da denke ich, oder da denken wir dazu, dass Wahlfreiheit so ein falscher Begriff ist, denn Wahlfreiheit kann es immer nur geben, wenn es eine wirkliche Alternative zu irgendwie was gibt. Und die Pille ist für uns ganz klar keine Alternative. Zum einen wegen den ja erwähnten Nebenwirkungen und zum anderen eben deswegen, weil weiterhin die ärztliche Kontrolle sehr, sehr stark bleiben wird und Abtreibung weiterhin nur quasi unter ärztlicher Kontrolle möglich sein wird. Für uns wäre es dagegen viel, viel wichtiger zu schauen, dass die Bedingungen für mechanische Abbrüche verbessert werden, dass die in frauenfreundlicher Atmosphäre stattfinden können und dass zum Beispiel Einrichtungen wie Familienplanungszentren, die jetzt in diesem neuen Urteil ausdrücklich verboten werden, dass sowas möglich ist. Und ich würde einfach sagen, die Leute, die jetzt die Einführung der AU fördern, die lügen sich schlichtweg in die Tasche und den Frauen in die Tasche, wenn sie das als Alternative darstellen, was aus unserer Sicht heraus überhaupt keine Alternative darstellt.
Soweit Ulrike und Angela von der Freiburger 218-Gruppe.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Juni 1993.
Morgen, Dienstag, dem 15.06., finden an der Uni die Wahlen zu den Gremien der Selbstverwaltung statt. Ein Sieger steht jetzt schon fest, nämlich die Professoren. In dem ausschlaggebenden Gremium, nämlich dem kleinen Senat, haben sie von 37 Sitzen 28, damit fast eine Dreiviertelmehrheit. Dementsprechend schwer ist es auch zu vermitteln, warum man wählen gehen soll. Die Wahlbeteiligung lag in den letzten Jahren immer zwischen 15% und 20% bei den Studentinnen und Studenten. Dennoch mobilisieren Urerster und Fachschaften jedes Jahr auf diese Wahlen, um dort die Mehrheit zu erringen, was bisher auch jedes Mal gelungen ist. Sie tun dies, um dem unabhängigen Modell der Studierendenvertretung den Rücken freizuhalten. Das unabhängige Modell kennt keine Beschränkung auf geistige, musische und sportliche Belange, sondern nimmt sich solcher Sachen an wie Antifaschismus, Ökologie, studentische Wohnraumpolitik und selbstverständlich natürlich auch studentische Interessenspolitik, die auch vor politischen Äußerungen keinen Halt macht. Dazu gehören auch Veranstaltungen wie die Infotage zu Asyl und Rechtsextremismus. Wir haben heute auf der Mensawiese Studentinnen und Studenten gefragt, was sie von den Uniwahlen halten und ob sie hingehen.
Ja, also ich gehe hin und ich wähle auch, aber ich finde es irgendwie ein bisschen schlecht, weil die Programme sind eigentlich nicht so klar. Also ich weiß zwar schon, wen ich wähle, aber da wähle ich halt dann aus, ja, nach schön dünken, wer nett aussieht oder so. Aber ich finde es wichtig, aber ich finde irgendwie die Information, was die Einzelnen so genau wollen, läuft ein bisschen spärlich.
Wahrscheinlich schon, ja.
Weißt du schon, was du willst?
Ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber ich denke schon, dass ich es weiß, ja.
Hast du bestimmte Kriterien, nach denen du vorgehst?
Ja, habe ich schon.
Welche?
Dass ich zum Beispiel eine bestimmte Partei, oder wie soll man sagen, auf jeden Fall nicht wählen werde und dass ich auch nicht möchte, dass die reinkommt.
Du meinst jetzt RCDS und CDU?
Ja, richtig.
Also ich will eigentlich schon hingehen und ja, weil ich es einfach wichtig finde. Aber ich muss zugeben, dass ich mich nicht so doll auskenne. Ich habe gerade mal die Programme durchgelesen und weiß auch schon, wen ich wählen will. Aber
ist die Informationspolitik des UAS das schlecht?
Also ich fand ihre Broschüre, die sie rausgegeben haben, wirklich ganz gut. Da haben sie doch ein ziemlich klares Programm dargestellt und bin recht zufrieden damit.
Ja, ich bin gespalten einerseits, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass es eine Vertretung von Studierenden gibt. Weil, ja, wenn es Strukturen eben der nicht gäbe, müssen sie eventuell, also müssen Leute, die irgendwann mal an der Uni Hochschulpolitik machen, müssten von ganz von vorne anfangen und müssten erst auch noch das Mindeste, was eigentlich zu voraussetzen ist, auch noch schaffen. Also insofern finde ich es gut, dass es eine Vertretung gibt von Studierenden. Andererseits ist es ja bekannt, dass es auch so eine Feigenblattfunktion hat und gerade der AStA, also gerade der AStA eigentlich keine politische Bedeutung hat, sondern eher so ein kulturelles Pflänzchen darstellen soll an der Uni, um den Uni-Alltag zu bereichern. Also von kritischer politischer Arbeit kann eigentlich beim AStA kaum davon die Rede sein. So.
Gehst du zu den Uniwahlen?
Nein.
Warum nicht?
Weiß ich nicht, weil ich davon eigentlich nicht viel mitbekommen habe. Also ich finde, die Werbung ist irgendwie nicht so besonders auffällig, die dafür gemacht wird. Ich kenne die Kandidaten nicht. Ich finde, da müssen dann vielleicht irgendwie mal so Veranstaltungen stattfinden, in denen sie sich auch vorstellen und so, dass man sich ein Bild machen kann, nicht nur die Fotos auf Plakaten sieht und einen kleinen Kommentar dazu.
Würdest du glauben, dass die Wahlbeteiligung höher wäre, wenn alle Listen, die kandidieren, eine gemeinsame Veranstaltung aufziehen, wo die Studis sich informieren können?
Auf jeden Fall, denke ich schon. Wenn das zu einer guten Zeit stattfindet und es bekannt gegeben wird, glaube ich schon, dass da auch welche hingehen und sich dann auch beteiligen.
Gehst du zu den Uniwahlen?
Nee, ich gehe nicht hin. Ich habe mich bis jetzt noch nicht arbeitig dafür interessiert und ich glaube nicht, dass man wahnsinnig viel verändern kann. Weil einfach die Zahl von den Leuten, die da eben reingewählt werden können, ist so gering als das, was entscheidend verändert werden kann. Man müsste, wenn, dann in Anführungszeichen das System ganz verändern und nicht eben nur mit den Wahlen versuchen, was zu ändern.
Okay, ja. Gehst du zu den Uniwahlen?
Nee.
Warum nicht?
Ich studiere nur so halber Jahr. So.
Du bist gar nicht so viel an der Uni und weißt auch nicht, was da so läuft.
Nee, deswegen.
Gehst du zu den Uniwahlen?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Warum nicht?
Och, ich bin in den letzten Jahren dahin gegangen. Man sieht einmal im Jahr die Wahlplakate, da grinsen einen immer die Leute vom RCDS an. Wer bei Uli und den anderen da noch teilnimmt, weiß ich überhaupt nicht. Ich bin ja auch kaum noch an der Uni, und es tut sich da ja nichts, also interessiert mich nicht sehr.
Sind die kandidierenden Gruppen zu lasch?
Ja, vielleicht nicht die Gruppen zu lasch, das ist natürlich der eine Punkt. Der andere Punkt ist wahrscheinlich, dass die ja auch rein so gar nichts machen können. Das ist ja gar nicht vorgesehen. Gerade hier in Baden-Württemberg, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da haben die mehr Einfluss. Weil hier in Baden-Württemberg ist das ja so ein bisschen bemäntelt. So, ihr Studenten dürft hier und da ein bisschen was mitmachen, aber tun können die ja nichts. Also läuft nicht.
Ich gehe mit Sicherheit nicht hin, weil ich, weiß ich jetzt schon, A, kenne ich die ganzen Kandidaten nicht mehr, weil ich auch nicht mehr viel an der Uni bin. Und B, schließe ich mich fast seiner Meinung an, ich habe einfach kein Interesse dran, weil ich denke, das richtet eh nichts aus.
Kann es sein, dass die 15%, die dann letztendlich zur Wahl gehen, dass das fast alles erst Zweit- und Drittsemester sind und die Höheren sich sagen, was soll's?
Das halte ich für gut möglich. Ich war zumindest im ersten, zweiten und dritten Semester noch eifrig an der Wahlurne. Und nicht mehr.
Ach, morgen ist Uniwahl. Von wann bis wann ist die eigentlich? Ich mal versuchen. Also wenn ich morgen in eine Mensa gehe in der Stadt, dann gehe ich auch zur Uniwahl.
Ja, ich werde morgen hingehen, ja. Ja, ich meine, das ist immerhin die einzigste Möglichkeit, eine gewisse Mitbestimmung zu zeigen, auch wenn es nicht viel bringt, aber also immerhin besser, als irgendwie gar nicht zur Wahl zu gehen.
Zu den Uniwahlen sprach ich auch mit der UASTA-Vorsitzenden Christiane Wien, die als erstes erläutert, welche Gremien überhaupt gewählt werden.
Ja, das sind die offiziellen universitären Selbstverwaltungsgremien. Das ist einmal der Große Senat, der ja zweimal im Jahr zusammentritt, den Rektor wählt, dessen Rechenschaftsbericht abnimmt, genauso wie den Bericht des AStA. Und das
klingt langweilig.
Ist es auch. Ist aber dafür öffentlich. Dann gibt es noch
Demnach gibt es etwas, was nicht öffentlich ist.
Ja, genau das. Das ist der kleine Senat. Der tagt also hinter verschlossenen Türen. Wir dürfen auch nicht allzu viel davon erzählen, was da drin passiert, laut Universitätsgesetz. Naja gut, in dem kleinen Senat werden also die etwas wichtigeren Dinge entschieden, wie zum Beispiel Berufungen, Prüfungsordnungen, ja, Und ansonsten, ja, wird natürlich noch der Castra gewählt. Das ergibt sich automatisch. Castra heißt für einige auch Aster. Der Aster ist ein Unterausschuss des Großen und des Kleinen Senats. Das heißt, die 7 studentischen Mitglieder des Großen Senats sowie deren Stellvertreterinnen und die 7 studentischen Mitglieder des Kleinen Senats, die bilden also diesen Castra. Und da gibt es auch Mehrheitsverhältnisse. Da ist es im Augenblick so, dass die Bündnisliste für UASTA und unabhängige Fachschaften die Mehrheit hat. Wir haben 10 Sitze im AStA, der RCDS hat 5 und die Juso-Hochschulgruppe 2. Also wir halten den AStA sowie auch die anderen Gremien für reichlich undemokratisch. Ja, per Gesetz schon. Wer aber eben bei den Castra-Wahlen die Bündnisliste für UASTA und unabhängige Fachschaften wählt, wählt damit automatisch auch den UASTA und gibt seine Stimme ab für das unabhängige Modell. Das heißt, das gesamte Modell mit UASTA, den unabhängigen Fachschaften, der Fachbereichskonferenz, wo eben sich jeder und jede dran beteiligen kann. Und ansonsten gibt es halt in den offiziellen Gremien immer noch die Möglichkeit, Informationen zu bekommen, hin und wieder sich kritisch zu äußern. Das wird angehört, aber nicht angenommen in der Regel. Dann heißt es natürlich auch, dass wir weiterhin studentischen Arbeitsgruppen die Möglichkeit geben können, sich hier zu betätigen, hier auf dem AStA. Und die offiziellen Mittel werden im Sinne eben einer unabhängigen Studierendenvertretung eingesetzt, was natürlich nicht heißt, wie der RCDS immer sagt, dass alles in irgendwelchen dunklen Kanälen versinkt, sondern das ist sehr gut nachvollziehbar. Das Rektorat führt da also eine genaue Liste, wofür jede Mark und jeder Pfennig des AStA ausgegeben wird.
Also, wer eine linke, unabhängige Interessensvertretung will, der geht morgen zu den Gremienwahlen hin.
Ja, Hauptsache es gehen möglichst viele Leute wählen und dann sollen sie wählen, was sie wollen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Juni 1993.
Ja, rechtzeitig zu unserem Antifa-Blog im heutigen Montagsinfo ist uns jetzt eine Pressemitteilung der Infokneipe im Kulturladen aus Konstanz hier ins Studio reingeflattert. Folgende wollen wir jetzt dokumentieren. Gestern präsentierte das LKA der Öffentlichkeit einen sogenannten Täter im Brandanschlag auf das türkische Restaurant Eumel in Konstanz. Der 20-jährige Konstanzer Auszubildende sei unpolitisch und der Polizei nicht bekannt. Ein Motiv für den Anschlag, der nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen immerhin mit einem Brandbeschleuniger verübt wurde, bleibt das LKA schuldig. Ihm wird lediglich vorgeworfen, zur möglichen Tatzeit durch die Häutlingstraße in der Konstanzer Innenstadt vorbeigelaufen zu sein. Der Festgenommene bestreitet dies nicht, sehr wohl aber die Tat. Sein bürgerlicher Anwalt erklärte gestern, die Festnahme sei der Witz des Jahres. Sein Mandant habe an diesem frühen Samstagmorgen 2 Freunde nach einem Disco-Besuch nach Hause begleitet und sei dann durch die Häutlingstraße zu seiner Wohnung gelaufen. Unter den begleitenden Freunden sei ein türkischer und jugoslawischer Staatsangehöriger gewesen. Das Eumel lag auf seinem Nachhauseweg. Die Ermittlungsgruppe stände unter Zugzwang, so der Anwalt, und präsentiere nun seinen Mandanten als Täter. Bekannterweise ist die Pressemitteilung des LKA mit dem Kürzel SEG Winter überzeichnet, wobei es sich wohl um die Sondereinsatzgruppe zur sogenannten Aufklärung am Mord der Freiburger Kerstin Winter handeln dürfe. Wir wissen jedoch im Moment nicht, schreibt die Infokneipe im Kulturladen, ob sie nur in einer Tradition dieser steht oder mit der identisch ist.
Tja, also wenn sie in der... Wenn es in deren Tradition steht, dann können wir uns lebhaft vorstellen, wie toll da ermittelt wird. Es wird eher eine Verdeckung als eine Ermittlung werden. Antifaschismus besteht nicht nur unbedingt aus langen Wortbeiträgen und Berichten davon, was alles so Schlimmes passiert, sondern auch aus Musik. Und ich möchte jetzt mal von der Rostocker Gruppe Dritte Wahl was spielen. Das ist Punkrock, denn wer von den Krawallen und der Gewalt auf den Straßen Rostocks im August 92 gehört hat, so rechtfertigt sich die Gruppe, wird sicher verstehen, warum es sich hierbei nicht um fröhliche Popmusik handelt. Dennoch hat sie einen hohen Anspruch, was heißt dennoch, gerade deswegen, und schreibt weiter, eine Regierung haben wir schon erledigt, die nächste wackelt auch schon.
Infotelefon. Schriftlich könnt ihr uns erreichen über Stand der folgenden Meldung ist Sonntag, der 13. Juni um 15 Uhr. Im Rahmen der staatlichen Verfolgungsmaßnahmen gegen Nationalisten wurde das nationale Infotelefon am Dienstag, dem 8. Juni von der Staatsanwaltschaft Mainz wegen angeblicher Volksverhetzung beschlagnahmt. Vorwand war das Wort Kanacke, das auf unserem Ansagetext verwendet wurde. Wahrscheinlich wissen die Ermittlungsbehörden nicht, dass Kanacke eine Südsee-Bezeichnung für Mensch ist. Trotz drei Tagen Pause ging das nationale Infotelefon weiter. Durch solche Maßnahmen lassen wir uns nicht in die Knie zwingen. Über den Stand der Ermittlungen halten wir euch auf dem Laufenden. Die Parteienverbote gehen weiter. Am Freitag, dem 11. Juni, wurde der nationale Block vom bayerischen Innenministerium verboten. Hausdurchsuchungen fanden in Südbayern und Franken statt. Am gestrigen Samstag fand in Worms ein nationales Sommernachtfest statt. Daran konnten auch die randalierenden Zecken nichts ändern. Die militanten Antifas zerstörten einige Autos von Kameraden. Glücklicherweise wurden keine Nationalisten verletzt. Circa 25 bis 30 Linke konnten sich über eine vorläufige Festnahme erfreuen. Ihr Konterfei ziert nun die Polizeikartei. Auch für die Anti-Antifa war es ein erfolgreiches Wochenende. Es wurden jede Menge Fotos gemacht und Kfz-Kennzeichen gesammelt.
Soweit ein Ausschnitt vom Anrufbeantworter des sogenannten nationalen Infotelefons in Mainz, über das Faschisten bundesweit und rund um die Uhr Hetzpropaganda, Termine und Neuigkeiten aus der Faschusszene verbreiten. Wie zu hören war, haben die BRD-Behörden das Infotelefon der Faschos für sage und schreibe 4 Tage stillgelegt. Nun dürfen sie ungestört weiterhetzen gegen die linken Zecken, gegen Kanaken und asoziale Türken. Warum sollte der Staat auch eingreifen? Geht er doch in puncto Flüchtlinge und sogenannte arbeitsscheue Ausländerinnen raus aus Deutschland und Antifas in den Knast mit den Nazis konform. Beeindruckend wieder einmal die Zusammenarbeit von Polizei und Faschisten am vergangenen Wochenende. Auf Einladung eines Mitglieds der NPD feierten 150 Neonazis in Worms am Rhein ein nationales Grillfest. Die Polizei hatte natürlich nichts anderes zu tun, als dieses Fest der Nazis zu schützen und, wie nicht ohne Häme auf dem Infotelefon der Faschos berichtet, 30 Antifas in den Knast zu stecken. Alle Festgenommenen wurden erkennungsdienstlich behandelt und teilweise bis zum Morgen des Sonntags festgehalten. Für den Polizeipressesprecher aus Worms, ein gewisser Herr Germann, stellt sich das Geschehen vom vergangenen Samstag folgendermaßen dar.
Als am Treffpunkt, am ausgemachten Treffpunkt, weil ja da Ortsfremde auch angefahren sind, hat sich also die andere Seite, sagen wir mal Antifa, eingefunden, wollte die da schon beeinträchtigen.
19 Uhr.
Dann hat sich das also runtergezogen nach Pettersheim. Die waren also alle dann da unten. Wir hatten das abgegittert entsprechend, damit die sich nicht da in die Wolle kriegen. Nicht um die NPD zu schützen, sondern einfach um zu verhindern, dass es zu Straftaten kommt. Das ist ja unsere Aufgabe. Und dann hat die Antifa Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen begangen, aus der Menge heraus, also tatbestandsmäßig Landfriedensbruch. Dann wurden entsprechend Festnahmen vorgenommen, also insgesamt dann 52. Jo, das war eigentlich im Großen und Ganzen alles.
Sie sagen, Sie haben diese Abgitterung vorgenommen, nicht um die NPD zu schützen, sondern um Ausschreitungen zu verhindern?
Ah ja, sicher.
Läuft das aber faktisch nicht doch auf den Schutz der NPD raus?
Nein. Wir schützen ja kein Grillfest, egal von wem, sondern wir müssen Straftaten verhindern, unser polizeilicher Auftrag. Und wenn uns bekannt ist, dass zwei Parteien, egal wie die heißen, irgendwas vorhaben und aneinander geraten und es dann ja praktisch zu Körperverletzungen und so weiter kommen kann. Und dann müssen wir ja versuchen, das zu verhindern. Und das haben wir ja dann damit auch gemacht.
Sie sprachen jetzt von zwei Parteien. Machen Sie da keinen Unterschied zwischen den faschistischen Parteien und den Antifas?
Mir?
Ja.
Als Polizei? Nein, Gottes Willen.
Also Sie behandeln die gleich?
Bitte?
Sie behandeln die gleich?
Ja, sicher, vom Gesetz sind alle gleich.
Es wurden ja von den festgenommenen Antifas Personalien aufgenommen.
Ja.
Wurden denn auch von den jetzt dort versammelten NPD-Mitgliedern Personalien aufgenommen?
Nee, die hatten ja uns keinen Anlass dazu gegeben. Wir schreiten ja nur dann gegen Personen ein, wenn sie, sagen wir mal, für uns ein relevantes Verhalten zeigen, also Gesetze oder irgendwelche Normen verletzen. Und wenn sich jemand auf ein Grillfest begibt, verletzt er ja keine Norm.
Aber diese Kreise sind ja dafür bekannt, dass von ihnen jetzt Brandanschläge aus organisiert werden. Wäre es da nicht präventiv sinnvoll, dort auch die Personalien von diesen Personenkreisen festzustellen?
Da dürfte unsere Rechtsgrundlage nicht dafür ausreichen. Also den Verdacht, wenn sich jemand zum Grillfest einfindet, dass er da Straftaten plant, das ist meines Erachtens, ist das ein bisschen weit hergeholt. Gell? Das kann ich also dann bei jedem anderen Grillfest, könnte ich das auch unterstellen.
Soweit Polizeisprecher Germann aus Worms zur Gleichbehandlung von Faschos und Antifas und zu dem Grillfest vom letzten Wochenende. Letztere kamen in den Knast, erstere feiern ja lediglich Grillfeste und zeigen keinerlei normverletzendes Verhalten. Warum soll die Polizei denn da auch die Personalien aufnehmen? Fast täglich geschehen zurzeit faschistische Brandanschläge. Kein Zusammenhang? Der jüngste geschah letzten Samstag an einem von Türkinnen bewohnten Haus in Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen, bei dem ein 17-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Der Organisationsprozess der militanten Faschisten schreitet zügig und relativ ungestört, wie wir eben gehört haben, von Bullenseite voran. Verbotene Nazi-Organisationen existieren unter anderem Namen weiter, Faschozeitungen werden in hoher Auflage vertrieben, ein bundesweites Nazi-Treffen folgt dem anderen, mal als Grillfest, mal als Sonnenwendfest getarnt. Am 19. Juni steht in Mainz-Gonsenheim bei den allseits bekannten Müllers ein neues Treffen an. Hierüber und über einiges andere mehr, zum Beispiel, dass Waffen und Uniformen doch lieber zu Hause gelassen werden sollen, informiert das nationale Infotelefon der Faschisten, aus dem wir jetzt nochmals einen Ausschnitt hören.
Am Samstag, dem 19. Juni, findet bei Müllers in Mainz eine Sommersonnenwendfeier statt. Mit Zecken ist zu rechnen, seid also vorsichtig. Außerdem werden starke Polizeikontrollen erwartet. Achtung, Die Polizei wird besonders scharf auf Uniformierung sein. Lasst also eure Uniform zu Hause. Bringt außerdem keine Waffen mit. Die nordische Jugend bringt den Rundbrief und das Informationsblatt Landsknecht heraus. Landsknecht kann gegen 4 Mark Rückporto bei folgender Adresse bestellt werden. Landesverband Berlin-Brandenburg der Wählergemeinschaft Die Nationalen gibt die Berlin-Brandenburger Zeitung heraus. Probeexemplare gibt es gegen 2 Mark bei. Der Sender von Ernst Zündel, Voice of Freedom, die Stimme der Freiheit, sendet wieder. Der Sender geht ab dem 20. Juni um 18.30 Uhr wieder auf Betrieb. Die Frequenz ist Kurzwelle.
Die Frequenz lassen wir hier mal weg. Hinter der Sendung Voice of Freedom, Stimme der Freiheit, steckt eine Gruppe deutschsprachiger Rechtsradikaler aus Toronto. Allen voran der kanadische Verleger und Faschist Ernst Zündel, der den deutschen Markt mit antisemitischen und rassistischen Schriften versorgt. Im Infotelefon der Faschos wird hier für seine Sendung geworben. Erbil Kurt vom Göttinger alternativen Medienmagazin Radio von Unten klärt uns über den Charakter der Sendung Voice of Freedom auf.
Also eine Gruppe deutschsprachiger Rechtsradikale aus Toronto versucht nun ihren deutschen und europäischen Gesinnungsbrüdern, in Anführungszeichen natürlich mit deutschsprachigen Durchhalteparolen, Hasstiraden auf Ausländer und einseitig mit deutlicher Rechtstendenz formulierten Nachrichten und Informationen aus dem In- und Ausland moralischen Beistand zu leisten, das sagen sie selbst. Diese Gruppe hat hier bei einem kommerziellen amerikanischen Rundfunksender World Radio New Orleans Sendezeit gemietet. Die Station vermietet anscheinend an jenen, der bezahlen kann. Zu den Hauptkunden des Senders zählen primär Programmanbieter mit religiösem Hintergrund. Aber eine der ersten Sendungen haben wir sehr klar und deutlich empfangen und in dieser Sendung beklagte der Rundfunksprecher die mangelnde Meinungsvielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und pries die USA als das gelobte Land der Pressefreiheit. Er kritisierte, dass in Deutschland Äußerungen völkischen Gedankenguts mit Geldbußen oder sogar mit Gefängnisstrafen geahndet werden würden. Wir wissen aber leider nicht, ob hier auch deutsche Aktivisten direkt an den Sendungen beteiligt sind. Eins jedoch ist sicher, das Zielpublikum scheinen hier die Rechtsradikalen in Deutschland zu sein und die Kurzwelle scheint auch eben das geeignete Mittel zu sein, um ihre Propaganda zu verbreiten, um zumindest straffrei aus dem Ausland rechtsradikale Agitation zu betreiben.
Möglichkeiten, gegen die faschistische Agitation aus dem Äther vorzugehen, sieht Erbil Kurt von hier aus keine.
Die Amerikaner eine recht freizügige Rundfunkordnung haben in diesem Bereich und wie du wahrscheinlich auch selber weißt, ist es so, dass auch die NSDAP in der USA ja zugelassen ist, die sogenannte Auslandsorganisation. Es ist also sehr, sehr schwierig hier von Deutschland aus in Amerika eingreifen zu können und es ist eben genau so, wie dieser Sprecher es hier darstellt, für die ist Amerika das gelobte Land der Pressefreiheit. Das ist also das Zitat, das gelobte Land der Pressefreiheit. Und man kann da also auch von Deutschland aus kaum was machen. Man kann eben nur Leute aktivieren in Amerika, die eben nun hier gegen diesen Sender protestieren.
Nochmals zurück zum nationalen Infotelefon aus Wiesbaden, das übrigens vom Faschisten Stefan Kumik betrieben wird. Am Ende des Tonbands ruft er die Faschisten zur Beteiligung an der sogenannten Anti-Antifa auf. Was es mit der Anti-Antifa auf sich hat, darüber nächste Woche im Info mehr. Stefan Kumik hält übrigens Kontakte zu Christian Worch, Heinz Reiß oder Gerhard Lauck von der NSDAPAO aus den USA oder Michael Petri, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Alternative. Außerdem ist Kumik von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die faschistische Deutsche Alternative betroffen, da er laut Staatsanwaltschaft als kommunikative Schaltstelle und Informationszentrale fungiert. Mehr Informationen über rechtsradikale Organisierung sammelt das Bildungs- und Solidaritätswerk Anna Segers e.V. in der Werderstraße 8 in 65195 Wiesbaden. Dort werden Informationen gesammelt oder auch Informationen weitergegeben. Telefonisch erreichbar unter 061 44 0 88 7. 061 44 0 88 7.
Thank you.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Juni 1993.
Wer nicht nur schlafend durch Freiburg wankt, hat sie schon mal gesehen, diese Plakate oder Flugblätter, auf denen ein Radfahrer abgebildet ist mit einem riesigen Schlapphut. Dies ist die Werbung für das Auftaktfestival, das Ende Juli in Magdeburg stattfinden wird. Auftakt ist das erste umweltfreundliche Festival. Die Anreise der Teilnehmer wird per Fahrrad oder per Bahn stattfinden. Autos wird kein Quadratmeter Parkplatz zur Verfügung stehen, so Günter Metzges aus dem Organisationsteam. So werden in ganz Deutschland Radtouren organisiert, die sternförmig nach Magdeburg zufahren. Für ein neues Miteinander ist eines der Ziele des Festivals. Zitat Robert Jung, der Zukunftsforscher: Das sind vielleicht die hoffnungsvollen Anfänge einer neuen, auf Behutsamkeit, Freundlichkeit und Zusammenarbeit gegründeten Zivilisation, für die das zu Ende gehende Jahrtausend in letzter Minute noch Zeichen setzt, ehe es zu spät ist. Wenn man es etwas weniger pathetisch ausdrücken will, gilt es, langfristiges Engagement zu fördern, anstatt immer nur auf Umweltprobleme hinzuweisen. Das Umweltfestival-Auftakt soll auch der Auftakt zum Aktivwerden sein. In diesem Zusammenhang ist es besonders interessant, dass es eine Kampagne Stopp Rassismus gibt. Wir sprachen mit einem, der sie mitorganisiert hat. Was macht die Kampagne Stopp Rassismus auf dem Auftaktfestival?
Also auf dem Auftaktfestival hat die Stopp Rassismus-Kampagne im Grunde einen eigenen Stadtteil, möchte ich mal sagen, auf dem großen Festival, wo wir während des ganzen Festivals verschiedene Workshops anbieten, die sich halt mit den Fragen, mit den Äußerungen des Rassismus hier in unserem Land beschäftigen und vor allen Dingen mit den Möglichkeiten, dagegen anzugehen. Also wir haben parallel zum Beispiel ganz verschiedene Workshops laufen zum Thema Rassismus, Neorassismus oder Fremdenangst, Fremdenfeindlichkeit, was ist das? Oder die Asylgesetzgebung, wie das aussieht.
Dagegen anzugehen, das interessiert mich natürlich besonders. Macht ihr da spezielle Vorschläge und wonach richten die sich?
Ja, das ist das Hauptaugenmerk, was wir das wir legen wollen. Und zwar, was kann man tun? Was kann man konkret tun? Die Leute, die jetzt in diesen Arbeitskreisen mitarbeiten, die sollen am Ende erste kleine Handlungsansätze haben, was sie am nächsten Tag tun können in Bezug auf die Möglichkeiten, gegen den Rassismus anzugehen. Und nicht einfach so erschlagen da sitzen mit diesen ganzen Fakten, die sie aufgetischt bekommen. Also wo sind Initiativen? Wo sind Handlungsmöglichkeiten gegen den um sich greifenden Rassismus und die Fremdenfeindlichkeit? Das ist die Idee.
Die gehen aber über das hinaus, was der Präsident des Evangelischen Kirchentages gefordert hat, dass man einfach nur zu seinen Nachbarn hingeht, oder?
Ja, die gehen darüber aus, darüber weit hinaus. Also wir haben ja die Stopp-Rassismus-Kampagne, die ja schon nicht nur auf Auftakt läuft auf diesem Festival, sondern auch schon vorher läuft und ihr eigenes Büro hat in Hannover. Hat schon seit längerem Informationsmaterialien herausgegeben, wo drin steht, wie man konkret arbeiten kann. Das heißt, zu den Asylbewerberinnen hingehen und ihnen helfen oder halt auch gegen den alltäglichen Rassismus angehen. Das heißt, wenn man Leute trifft, die wirklich wieder diese widerlichen Äußerungen loslassen, dass man dann in dem Augenblick dagegen angeht und eben auch weiß, was Sache ist, was los ist. Und diese Informationen geben wir weiter und versuchen da aufzuklären.
Ihr gebt die Informationen weiter, ihr habt eine Broschüre gemacht. Wie kommt man denn daran? Haben die regionalen Auftaktbüros sie?
Die Broschüre kann man bestellen über unser Stopp-Rassismus-Büro in Hannover, in der Borriesstraße 81. In Hannover 81, in der Borriesstraße 28 ist das, in Hannover 81. Und die kann da bestellt werden. Und da haben wir auch andere Informationsmaterialien und Seminarprogramme, die wir gerne weitergeben. Mhm. Und da kann auch kann jeder anrufen und können wir Informationen und Hilfestellung geben.
Also Stopp Rassismus ist keine Kampagne des Auftakts, sondern ist eine Initiative, die sich dort einbringt.
Es ist eine Initiative, die aus der Jugendumweltbewegung in Niedersachsen entstanden ist, die jetzt speziell jetzt deshalb entstanden ist, weil wir gemerkt haben, dass es halt mit Kröten über die Straße tragen und so zurzeit nicht allein getan sein kann, sondern dass jetzt auch was anderes geschehen muss, wo halt Menschen erschlagen werden und Gewalt gegen Menschen ausgeübt wird. Und sie ist entstanden aus dieser Jugendumweltbewegung und läuft schon seit längerem und läuft auch, auf dem Auftaktfestival halt nochmal einen Schwerpunkt, ist aber eine längerfristige Sache, also was ganz Eigenes nochmal.
Gut, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Mhm.
Neben mir habe ich jetzt einen Mitorganisator der Jugend-Antirassismus-Tage sitzen. Die finden überhaupt in Freiburg vom 18. bis zum 20.06. statt. Organisiert ist das Ganze von einer Gruppe, die sich Jaguar nennt. Kannst du erstmal sagen, wer ist Jaguar?
Ja, Jaguar heißt Jugendaktion gemeinsam unermüdlich antirassistisch. Das ist eine Gruppe von Jugendlichen, die sich ja im letzten Herbst, eine Zeit, wo diese ganzen Anschläge eigentlich immer massiver wurden, zusammengefunden hat. Damals hatten wir noch einen anderen Namen, da hießen wir Aktionsbündnis SchülerInnen gegen Ausländerfeindlichkeit. Wir haben dann im Januar eine erste Aktion gestartet, das war eine große SchülerInnen-Demo. Und seitdem wurde innerhalb von diesem Bündnis in verschiedenen Arbeitsgruppen zu Gebieten wie Rechtsradikalismus, aber auch Rassismus in der Schule, in den Lehrbüchern und ganz vielen anderen Sachen gearbeitet.
Mhm. Ihr organisiert die Jugend-Antirassismus-Tage. Könnt ihr sagen, kannst du gerade mal sagen, was da alles geplant ist?
Ja, also diese Jugend-Antirassismus-Tage werden landesweit stattfinden. Es werden Schüler aus ganz Baden-Württemberg oder auch ganz Süddeutschland eigentlich eingeladen. Wir erwarten zurzeit so 150 bis 200 Schüler, da muss man ein bisschen abwarten. Es wird sowohl ein politisches als auch ein kulturelles Programm geben. Das politische Programm umfasst Sachen wie Workshops zu Themen, beispielsweise Sammellager oder Rechtsradikalismus und Medien, Asylgesetze, Flüchtlingspolitik, Fluchtursachen, ganz viele Sachen. Und es gibt jeweils abends auch ein internationales Kulturprogramm.
Ihr habt auch für die Workshops hier Gruppen eingeladen, die hier regional zu bestimmten Themen arbeiten. Kannst du da vielleicht gerade ein paar nennen?
Ja, das ist einmal Antifa Freiburg macht was. Ich glaube, zu Rassismus und Medien war das. Dann die Saga, das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebung, was zum Sammellager. Das Rüstungsinformationsbüro macht was zu Waffenexport in die Türkei, also Fluchtursachen. Also die Libanon-Gruppe macht verschiedene Workshops. Türkei-Kurdistan-Komitee, also ist ein volles Programm.
Kannst du noch was zu dem, ich nenne es mal Begleitprogramm dieser Tage sagen? Es sind auch Konzerte geplant, habe ich gelesen.
Ja, also das Begleitprogramm, Kulturprogramm wird jeweils abends stattfinden. Am Freitagabend ist es mehr so kleinkunstmäßig. Da gibt es eine Dichterleserin von einer Waldkircher Lyrikerin, die Birgit Berg. Die wird verschiedene Gedichte zu dem Thema vortragen. Dann wird es Jonglage geben, der wahre Helmut wird spielen, neue deutsche Volksmusik und es wird noch eine Vorstellung von einer afrikanischen Percussion-Gruppe geben. Dann am Samstag wird es ein großes Konzert geben in der Sundgauer Allee 28. Das ist diese Studentensiedlung in der Halle von denen. Da spielt Boa, Bunch of Ausländers, das ist eine Gruppe von ausländischen Jugendlichen, die Hip-Hop spielen. Und dann wird noch spielen Blue Oranges, die sind, denke ich, auch bekannt hier in der Region. EXP ist eine Gruppe, die die Musik von Jimi Hendrix nachspielt, aber wirklich sehr gut, also professionell. Als viertes wird spielen Cubic Hoch 3. Mhm. Eintritt kostet 5 Mark, Beginn 20 Uhr. Sundgau Allee 28.
Ja, gut. Ich möchte nochmal auf was zurückkommen, und zwar, welche Intentionen hattet ihr denn, so Jugend-Antirassismus-Tage hier in Freiburg stattfinden zu lassen? Denn es gibt ja zum Beispiel jetzt viele Demos in Freiburg. Ihr habt euch, soviel ich weiß, auch an die Demo, die am Samstag, den 19.06. stattfinden soll und die Kürzung der Sozialhilfe für Flüchtlinge thematisiert. Habt ihr euch mit drangehängt? Warum gerade drei so umfangreiche Antirassismustage?
Ja, also wir sind auf die Idee gekommen, solche Antirassismustage zu machen, einfach aus der Erfahrung heraus, dass man mit solchen Aktionstagen, die also über eine längere Zeit hinweggehen, dass man da, und auch mit Aktionstagen, wo es eben ein politisches Programm gibt, aber nebendran auch noch Kulturen, wo sich Leute einfach auch treffen, sehen können, dass man da Jugendliche sehr gut erreicht damit und dass damit auch ein Platz geschaffen wird, diese politischen Inhalte, die ja sonst viel zu wenig behandelt werden, zu behandeln. Das Ganze ist natürlich auch ein hervorragender Ausdruck. Ich denke, der wird in der Presse gerade noch so eine recht große Beachtung finden. Und eben ein dritter Punkt ist, warum wir diese Antirassismustage auch landesweit geplant haben. Das ist, dass wir Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg, die zu diesem Gebiet arbeiten, zusammenbringen wollen. Das ist auf der einen Seite, kann es sehr motivierend sein, denke ich, dass man mal sieht, man ist nicht alleine. Und auf der anderen Seite wollen wir versuchen, eine gewisse Koordination hinzukriegen, weil ich denke, gemeinsam ist man stärker. Und also wir wollen es probieren. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Wir müssen abwarten, wie viele Leute von außerhalb kommen. Einfach eine Koordination hinzukriegen und vielleicht es zu schaffen, in nächster Zeit auch mal gemeinsam Aktionen zu planen.
Ja gut, dann danke ich dir, dass du hier im Studio warst und wünsche euch auch viel Erfolg für die Tage, viele Leute. Und ja, bedanke mich bei dir.
Ja, danke.
Ja, jetzt nochmal, um es in den Kalender zu schreiben. Die Jugend-Antirassismus-Tage finden in Freiburg und zwar am Seepark vom 18. bis zum 20.06. statt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Juni 1993.
Wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen bzw. zu den wichtigen Terminen. Zum einen ist am Samstag eine Demonstration. Dort wird, wie schon in dem vorigen Beitrag kurz mal angesprochen, die Kürzung der Sozialhilfe für Flüchtlinge thematisiert. Wir verlesen jetzt gerade mal was kurz aus dem Demonstrationsaufruf. Seit dem herbeigeredeten Asylnotstand, der in der Grundgesetzänderung gipfelte, sind die Angriffe auf Flüchtlinge und die rassistischen Äußerungen von Politikern in den Medien nur versteckter abgelaufen. Der Rassismus wurde oft totgeschwiegen oder heruntergespielt. Die Flüchtlinge als Sündenböcke sind gefunden und vorgeführt worden. Durch neue Gesetze ist die Ordnung wiederhergestellt. Es wird Ausländerfreundlichkeit geheuchelt und gleichzeitig verstärkt diskriminiert und abgeschoben. Wie wir alle wissen, gehen die Angriffe und die rassistischen Ausgrenzungen weiter gegen Migrantinnen und gegen Flüchtlinge. Dabei trifft die staatliche Ausgrenzung und Abschreckung die Flüchtlinge oft am meisten. Erst wurde das Asylverfahren durch das 6-Wochen-Schnellverfahren unmöglich gemacht. Danach wurde mit dem Großparteienbeschluss der Artikel 16 faktisch abgeschafft. Im Windschatten und als Ergänzung dieser Verschlechterung soll nun allen Ausländerinnen mit einer befristeten Aufenthaltsgenehmigung die Sozialhilfe pauschal um 1/4, das heißt 25%, gekürzt werden. Bei Kindern wird 10% weniger ausgezahlt. Doch nicht genug. Das Gesetz schreibt vor, dass die verbleibende sogenannte Hilfe als Sachleistungen zu gewähren ist. Das heißt Großküchenverpflegung oder Essenspakete und 70 D-Mark Taschengeld im Monat. Dieses Horrorszenarium wird schon länger in den Bezirkssammellagern und den Aufnahmelagern praktiziert, allerdings nur für eine kurze Zeitdauer. Nun sollen Flüchtlinge, geduldete Asylbewerberinnen und andere Nichtdeutsche auf Dauer unter die Armutsgrenze gedrückt werden. Soweit ein Auszug aus dem Demonstrationsaufruf. Nochmal, die Demonstration ist am Samstag, den 19.06. Und Treffpunkt ist die Johanniskirche. Hier in Freiburg, die Ausländerbehörde, um 12 Uhr.
Wir haben jetzt noch einen Aufruf für Unterstützerinnen dieser Demonstration, der uns eingereicht wurde. Und zwar, wird hier dann bekannt gegeben, dass die Übersetzungsvorlagen für die Flugblätteraufrufe für die Demonstration jetzt am Samstag gegen die Sozialhilfekürzungen in den nächsten Tagen hier im Radio bei uns, bei Radio Dreieckland, ausliegen, und zwar im Türkeifach. Dort sollen sie abgeholt, fotokopiert und in die Flüchtlingsheime und an die Flüchtlinge und Ausländerinnen insgesamt verteilt werden. Also Türkei-Fach ist hier direkt am Eingang, wenn man reinkommt, hier in die Räume, in die Adlerstraße 12 auf dem Greta-Gelände von Radio Dreieckland, Ja, da findet ihr das Türkeifach und da liegen die dann aus. Soweit das Tagesinfo. Verantwortlich waren Gustav, Peer und Arthur.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.